Es ist ja so, dass wir vielfach sagen, also Israel hat eine Decke vor Augen, weil das die Bibel ja sagt, der Paulus. Aber man muss gerechterweise auch sagen, auch wir Gläubige haben eine Decke vor Augen, dass wir nämlich oft keinen Sinn und keinen Blick haben für Israel. Das ist auch eine Art von Decke auf den Augen. Wir wollen jetzt, bevor wir zum Thema kommen, Yom Kippur und der verlorene Buß- und Bettag, interessante Formulierung, wollen wir noch beten miteinander. Herr Jesus, wenn wir jetzt zum letzten Mal beisammen sind, dann wollen wir dir herzlich danken, dass du uns hineingenommen hast in den vergangenen Tagen und auch das heute tun wirst, in die Gedanken, die du mit Israel hast. Und wir haben gespürt und wollen auch heute wieder das auf uns wirken lassen, dass das, was in Israel geschieht, viel mit uns selber zu tun hat. Und dass wir ganz tief verbunden sind, denn wir sind Geliebte von dir wie das Volk Israel und schließlich auch wie alle Welt. So segne uns auch jetzt in dieser Weise. Lass es an unserem Herzen gut tun, was wir hören. Segne auch unseren lieben Bruder Buchartz, segne, gib ihm Gnade zum Reden und uns in gleicher Weise, so wie wir es brauchen, Gnade zum Hören. Amen.
Ja, wir haben gerade einen Telefonanruf gekriegt aus Jerusalem. Was denken Sie, wer uns gegrüßt hat? Jetzt die ganze Versammlung grüßt. Tom. Er ist natürlich im Geist und in Freude bei uns zu Gast, aber er ist schon mal wieder auf Weltreisen, als Weltreisender fürs Evangelium bei den Juden. Ja? Und deswegen kann er nicht hier sein. Also sein Herz schlägt ganz warm für uns. Jetzt dürfen wir ein Lied hören. So, Nama macht die Premiere.
Das war eben ein Liebeslied für Jerusalem. Jerusalem, du Stadt von Gold, ist der Refrain. Ja, ich nehme es, ich erlaube mir, es als mein Abschiedssong für heute mitzunehmen nach Hause. Yom Kippur. Und der verlorene Buß- und Bettag. Statt des Wörtchens verloren würde es vielleicht besser heißen, der verschenkte Buß- und Bettag. Für einen Verlust kann man oft nichts. Aber wenn man etwas hergibt, etwas verschenkt, leichtfertig, und das hat sich die evangelische Christenheit erlaubt. Ich möchte Sie jetzt einführen in das, was Juden unter Buße verstehen, verbunden mit den 10 Bußtagen in Israel. Die lassen Sie mir die Tüte hier. Nein, nein, da sind Dinge drin, die ich brauche. So wird man sein Eigentum los. Ich habe schon recht verstanden. Ich sagte also, die evangelische Christenheit hat sich erlaubt, diesen Tag herzugeben, sehr leichtfertig. Und nun möchte ich Sie also in das, was Juden unter Buße in den 10 Bußtagen, die mit Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahrsfest, beginnen und mit Yom Kippur aufhören, einführen. Und den zweiten Teil über das, was eigentlich für uns Buß- und Bettag sein sollte, das sollten Sie dann mitnehmen im Nachdenken und beantworten zu Hause. Neulich hatte ich mit einem Kirchengemeinderat darüber gesprochen und er sagte, ach, wissen Sie, mir macht das nichts aus, wenn der Buß- und Bettag nicht mehr da ist. Da kommt ja sowieso keiner in Gottesdienst. Und die Antwort darauf, dann können Sie auch einen Sonntag abschaffen. Ich möchte beginnen mit einem Gebet, das an Yom Kippur 3-mal gesprochen wird in der Synagoge. Abends, morgens und mittags. Es ist ein sehr langes Gebet und enthält nach hebräischem Alphabet geordnet 2x22 Verfehlungsmöglichkeiten, die angesprochen werden, damit dem frommen Juden bewusst wird, wo er gefehlt hat. Wir haben uns verschuldet, waren treulos, haben geraubt, haben Böses geredet, haben gefehlt, gefrevelt, waren übermütig, waren gewalttätig, haben Lügen erdichtet, haben schlechten Rat erteilt, haben gelogen, gespottet, haben uns empört, haben geschmäht, waren widerspenstig, handelten tückisch, waren frevelhaft, handelten feindselig, waren hartnäckig, waren Frevler, waren verderbt, verübten Gräueltaten, gingen irre und haben irre geführt. Wir sind von deinen Geboten gewichen, deinen guten Satzungen, doch es hat uns nichts gefrommt. Du aber bist gerecht in allem, was über uns gekommen ist, denn du übst Wahrheit, wir aber haben gefrevelt. Was sollen wir vor dir sprechen, der du in der Höhe thronst, und was vor dir erzählen, der du im Himmel wohnst? Fürwahr, alle Geheimnisse und alles Offenkundige kennst du. Du kennst die Geheimnisse der Welt, das Verborgenste und Verhüllteste, alles dessen, was lebt. Und so sei es dein Wille, ewiger unser Gott und Gott unserer Väter, uns alle unsere Sünden zu vergeben, uns alle unsere Missetaten zu verzeihen und uns alle unsere Frevel zu sühnen. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch Zwang oder freiwillig. Die Sünde, die wir dir vor dir begangen haben, durch ein verstocktes Herz. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, ohne Erkenntnis. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch das Wort der Lippen. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch das Reden des Mundes. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, mit Wissen und Hinterlist. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch das Sinnen des Herzens. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch Übervorteilung des Nächsten. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch das Bekenntnis des Mundes. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch Verabredung zur Unzucht. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, freventlich oder aus Versehen. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch Geringschätzung von Eltern und Lehrern. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch Gewalt der Hand. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch Entweihung des göttlichen Namens. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch Torheit des Mundes. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch Unreinheit der Lippen. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch den bösen Trieb. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, wissend oder unwissend. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch bestechliche Hand. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch Lug und Trug. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch böse Zunge. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch Spott. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, im Handel und Wandel. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch Speise und Trank. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch Zins und Mehrung. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch das Recken des Halses, also Arroganz. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch den Blick des Auges. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch das Reden unserer Lippen. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch hochmütige Augen. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch eine freche Stirn. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch Abwerfen des Joches. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, im Urteil. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch Verfolgung des Nächsten. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch missgünstiges Auge. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch leichtfertigen Sinn. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch Hartnäckigkeit. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, indem unsere Füße zum Bösen eilten. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch Zwischenträgerei. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch falschen Schwur. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, durch unbegründeten Hass. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, mit anvertrautem Gut. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben, im Taumel des Herzens. Noch nicht zu Ende. Yom Kippur. Der Mensch steht vor Gott, dem Unnahbaren, dem Heiligen, dem Richter, unausweichlich, unentrinnbar. Yom Kippur. Es ist der letzte der furchtbaren Tage, die mit Rosh Hashanah begannen und mit dem Yom Kippur enden sollen. Es sind Tage des Gerichtes und der Abrechnung Gottes mit dem Menschen und des Menschen mit seiner Schuld. Es sind Tage der Reue und Buße, die Selbstüberprüfung verlangen. In dieser Zeit sind nach jüdischem Glauben vor dem Thron des Allwissenden Bücher aufgeschlagen. Das Buch des Lebens und das Buch des Todes. In ihnen wird Gottes Urteil und Schuldspruch festgehalten über das Tun und Lassen des Menschen in der Zeit des vergangenen Jahres. Vom letzten Yom Kippur bis zum heutigen Tag. Das zu wissen, birgt die Frage, ob der Mensch noch hoffen darf, für ein neues Jahr eingeschrieben zu werden im Buch des Lebens. In der gottesdienstlichen Liturgie dieser Tage heißt es: Am Neujahrstag wurde es geschrieben und am Versöhnungstag wird es versiegelt. Wie viele vergehen, wie viele entstehen. Wer leben wird und wer sterben. Wer sich freuen darf und wer leiden. Wer arm wird und wer reich. Wer fallen muss und wer aufstehen darf. Aber Umkehr, Buße, Gebet und gute Taten wenden ab das böse Verhängnis. Yom Kippur. Mit der Forderung zur Umkehr des Menschen verlangt dessen Einkehr und sein Bemühen um Sündenerkenntnis. Die vielen Bußgebete und Sündenbekenntnisse, die er in der Glaubensgemeinschaft der Synagoge sprechen wird, nötigen den jüdischen Menschen, sein Leben im vergangenen Jahr zu überdenken, sein Versagen zu erkennen, seine Verfehlungen zu erleiden und seine Untaten zu bereuen. 10 Tage lang hatte er Zeit, das Verhältnis zu seinen Mitmenschen neu zu ordnen, für begangenes Unrecht bei den Betroffenen um Vergebung zu bitten, Unrecht erworbenes Gut zurückzugeben, das heißt, alle entstandenen Missverhältnisse zu beseitigen. Denn er weiß, Sühne zu schaffen, das ist der Dienst des Versöhnungstages, so sagt es der Talmud. Deshalb ist dies eine wesentliche Vorbedingung für den Yom Kippur, dass der Mensch selbst Heil schafft, bevor er Heil von seinem Gott erfahren darf. In der rabbinischen Lehre wird über den Yom Kippur gesagt: Sünden zwischen Menschen und Gott sühnt der Yom Kippur. Sünden aber zwischen dem Menschen und seinem Mitmenschen sühnt der Yom Kippur nicht. 9 Bußtage sind vorübergegangen. Sie waren gefüllt mit dem Mühen der Selbstprüfung, der Sündenerkenntnis, der Reue und den Versuchen der Wiedergutmachung. War es genug? War alles erkannt? War alles an- und ausgesprochen, was zu sagen und zu bekennen notwendig war? Bleibt nicht ein Rest des Unerkannten, des in Vergessenheit oder Unwissenheit Versunkenen? Wenn du, Herr, willst Sünden zurechnen, wer wird bestehen? Und wer kann erkennen, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Psalm 19. An Yom Kippur vor Gott stehen ist nur in der Furcht möglich. Die legt sich in Israel deutlich erfahrbar wie eine schwere Wolke auf das Volk. Die Straßen sind leer. Alle Arbeit ruht. Auch die säkularisiert lebenden Juden, die dem Glauben gleichgültig gegenüberstehen, haben sich in den Synagogen eingefunden. Das gilt auch für die Diaspora. Ein ganzes Volk hat sich unter dem Thron des Ewigen versammelt und bekennt: Wir haben uns verschuldet, waren treulos, haben geraubt, haben Böses geredet, haben gefehlt und gefrevelt, waren übermütig, waren gewalttätig, haben Lügen erdichtet, haben schlechten Rat erteilt, haben gelogen, gespottet, haben uns empört, haben geschmäht, waren widerspenstig, handelten tückisch, waren frevelhaft, handelten feindselig, waren hartnäckig, waren Frevler, waren verderbt, verübten Gräueltaten, gingen irre und haben irregeführt. Wir sind von deinen Geboten gewichen und deinen guten Satzungen. Doch es hat uns nichts gefrommt. Du aber bist gerecht in allem, was über uns gekommen, denn du übst Wahrheit, wir aber haben gefrevelt. Was sollen wir vor dir sprechen, der du in der Höhe thronst? Und was vor dir bekennen, der du im Himmel wohnst? Fürwahr, alle Geheimnisse und alles Offenkundige kennst du. Du kennst die Geheimnisse der Welt und das Verborgenste und Verhüllteste, alles dessen, was lebt. Das haben wir am Anfang schon mal gehört. Der fromme Jude weiß, dass Sünde die tödliche Bedrohung des Lebens ist, auch und erst recht des Lebens vor Gott. Deshalb stehen die Männer im Bethaus angetan mit den weißen Totenkitteln oder dem Gebettuch, dem Talit, das auch ihren Leib im Grab bedecken wird, und bekennen unter anderem: Seit Anbeginn überschaust du alles. Keiner kann sich vor deinen Augen verbergen, keiner sich vor dir verstecken, denn alles überschauen deine Augen. Dir ist offenbar, dass der Mensch ein Gebilde aus Ton ist, Eitelkeit der Eitelkeiten, ein verwehtes Blatt, dürres Stroh, eine irdene Scherbe, für nichts gerechnet. So ist er Asche, Schmach, Verwesung, in Schuld gezeugt, in Sünde geboren, und das Sinnen seines Herzens ist böse von Jugend auf. Schuld daran ist, so wird in diesem Gebet weiter bekannt, der böse Trieb, der sich in die Seele des Menschen einnistet und ihn verstrickt in tausend Fallen, um ihm und seiner Verführungskraft entgegenzuwirken, hat Gott von Anbeginn den Versöhnungstag geschaffen. Darum, so heißt es im Gebetbuch, hast du schon vorher Heilung geschaffen und Genesung, lässest Gesunden das Schwache und Kranke, hast Balsam vorbereitet und Verband für die offenen Wunden, hast diesen Tag eingesetzt zur Verzeihung und Vergebung, dass man flehend vor dich hintrete und du uns Reinheit und Entsündigung gewährst, die Schuld zu versenken in die Tiefen der Flut, zu vergeben Frevel und Untreue. Yom Kippur. Der Name des Tages steht eigentlich im Plural. Yom HaKippurim, was Tag der Sühnungen heißt. Gemeint ist, dass Umkehr, Reue und Gebet als Sühne des Sünders Gott erreichen möge und Gott daraufhin Sühne schafft, indem er Verzeihung und Vergebung gewähren wird. Denn Sühne des Menschen wird die Versöhnung Gottes bewirken. So heißt es im Talmud: Bedeutend ist die Buße. Sie bringt Heilung in die Welt, denn sie erreicht den Thron der Herrlichkeit und es wird gebetet. Im Buche des Lebens, des Segens und Friedens und der gesegneten Erhaltung möge unser gedacht und wir vor dir eingeschrieben werden, wir und dein ganzes Volk Israel. So sei es dein Wille, ewiger unser Gott und Gott unserer Väter, und zu verzeihen alle unsere Sünden und zu vergeben alle unsere Missetaten und uns zu sühnen von all unseren Freveln. Wie alle Tage im jüdischen Kalender abends beginnen, so beginnt der Versöhnungstag am Vorabend zum 10. Tischri. Auch wenn er meistens nicht auf einen Schabbat fällt, gilt der Yom Kippur als Schabbat aller Schabbatot, als größter und heiligster Tag des jüdischen Volkes und wird im Volksmund kurz der Tag genannt. Als einzigster aller Festtage bezieht er sich nicht auf historische Ereignisse oder Gegebenheiten, die es mit der Natur, wie Saat und Ernte und so weiter, im natürlichen Ablauf des Jahres zu tun haben. Er bezieht sich allein und ausschließlich auf das Verhältnis des Menschen zu seinem Schöpfer, vor dem er sein Leben und auch das seiner Mitmenschen zu verantworten hat. Wie jeder Schabbat beginnt auch der Yom Kippur mit dem Lichtsegen. Die beiden Schabbatkerzen brennen, doch auch ein anderes Licht, übermäßig groß, ist angezündet worden. Dieses hat bis zum Ende des kommenden Tages, bis zum Ende des Yom Kippur, bei Sternenaufgang zu leuchten. Es gilt dem Gedenken der Toten. Denn auch sie sind jetzt dabei, sind anwesend im Denken und in der Erinnerung der Lebenden, auch an das, was einst an ihnen versäumt oder verschuldet wurde. Sie gehören mit zur Yom Kippur-Gemeinde. Es möge Vergebung finden die ganze Gemeinde Israel und auch der Fremde unter uns. Gepriesen seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der uns hat erleben lassen, der uns hat bestehen lassen, der uns gebracht hat in diese Zeit. Dieses Segenswort ist eigentlich das Leitmotiv für den ganzen Yom Kippur. In der Synagoge hat man sich versammelt und der Chasan beginnt den längsten aller Abendgottesdienste Israels. Mit der Einstimmung und dem feierlichen Gesang des Kol Nidre. Übersetzt heißt Kol Nidre alle Gelübde. Und sein Inhalt ist die Bitte, dass Gott die hier Versammelten befreien möge von Gelöbnissen, von allen Versprechungen, die man in der Not oder in der Freude, in Sehnsucht und Erwartung oder in Angst und Verzweiflung vor Gott ausgesprochen hat und dann doch nicht halten konnte. Gemeint sind dabei, und das muss besonders betont werden, nur die Gelübde oder Versprechungen, die zwischen dem Menschen und Gott anstehen, die er für sich selber gelobt hat und die Recht und Anspruch keines anderen Menschen berühren. Hier hat der Antisemitismus den Juden immer Unrecht getan, wenn er ihnen beim Kol Nidre andere Motive unterschob. Kol Nidre, das dem ganzen Abend des 9. Tischri seinen Namen gab, ist nicht das wichtigste Gebet, aber ist es der Eingang zum Yom Kippur für die gottesdienstliche Gemeinde in der Synagoge. Es wird vom Chasan in einer alle ergreifenden und durchdringenden Melodie gesungen, die dann auch Eingang in die Konzertsäle fand. Am bekanntesten wurde das Werk von Max Bruch, Kol Nidre, für Cello und Orchester. Das sollten Sie mal hören. Vor Beginn des Kol Nidre-Abends hat man am Nachmittag seine letzte Mahlzeit eingenommen. Speise und Trank wird man erst dann wieder zu sich nehmen, wenn nach 24 bis 26 Stunden der Yom Kippur sein Ende, das heißt seinen Ausklang gefunden hat, der die Gläubigen mit dem Ton des Schofars aus der Synagoge entlässt und dann zu Hause Haftalah, Schabbatausgang, mit der im Wein verlöschenden Kerze geschieht. Von solchem Fasten ausgenommen sind die Schwerkranken, kleine Kinder und Wöchnerinnen. Alle anderen haben sich an das strenge Fastengebot zu halten, dürfen darüber hinaus weder baden noch sich waschen, keine Kosmetika benutzen, sich keinen Genuss gönnen und auch keine Lederschuhe tragen, die von der Haut von Tieren hergestellt worden sind. Von Lebendigen also, oder was einmal gelebt hat. mit dem großen Gebetbuch für den Versöhnungstag und seinen langen, ausführlichen Gebeten, Sündenbekenntnissen und Bußbezeugungen verbringt der Jude in der Gemeinde die Stunden des Yom Kippur vom frühen Morgen bis zum Abend, wenn die Sterne sichtbar werden und das Neila oder Schlussgebet gesprochen ist. In der Tora-Lesung zum Morgengottesdienst des Yom Kippur kommt Jesaja 58 zu Wort, wo die eigentliche von Gott gewollte Bedeutung des Fastens aufgezeigt wird. Denn Fasten am Versöhnungstag will Zeichen sein für die Verzichthaltung des Menschen vor Gott um des Nächsten willen. Da heißt es: Löse die Banden des Unrechts, befreie die Unterdrückten, gib den Gefangenen die Freiheit, zerreiße jedes Joch, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe in dein Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und wende dich nicht von deinem Fleisch und Blut. Dann wird sich deine Heilung schnell vollziehen und es geht vor dir her deine Gerechtigkeit und die Herrlichkeit des Herrn nimmt dich auf. Die Mushaf-Lesung, also die Zusatzlesung, und die damit verbundenen Gebete haben die Einsetzung des Versöhnungstages für Israel und den hohen priesterlichen Dienst in der Stiftshütte, 3. Mose 16, zum Inhalt. So bleibt die Erinnerung an den Tempel und seinen Sühnedienst im Opfer der jüdischen Gemeinde bewusst. Hier musste Leben geopfert werden, damit Gott Leben erhalten kann. Hier musste Blut vergossen werden, damit der Mensch und das Volk Israel wieder rein werde von seinen Sünden. An diesem Tage geschah Entsühnung. So lesen wir am Ende des 16. Kapitels im 3. Buch Mose. An diesem Tage, wo dies geschah. Dies soll euch eine ewige Ordnung sein. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Denn an diesem Tage geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet von allen euren Sünden. Von all euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn. Darum soll es euch ein hochheiliger Schabbat sein. Und ihr sollt fasten. Eine ewige Ordnung sei es, dass ihr Israel einmal im Jahr entsühnt wegen aller seiner Sünden. Die Gebete, die die Erinnerung an den Tempel und seinen Opferdienst beinhalten, enden im Schmerz über dessen Verlust. Denn im Jahr 70 wurde der Tempel zerstört und die Opferfeuer erloschen. Der Dienst des Heiligtums besteht nicht mehr. Und so heißt es weiter im Gebet: Wir haben nach einer Sühne ausgeschaut, haben aber keine gefunden, denn die Opfer haben aufgehört. Verschwunden ist der Priester, der reinigt und sühnt. Lass uns Sühne finden und reinige uns, wie in deiner Lehre geschrieben, an diesem Tage wird er sühnen. An die Stelle des dreimaligen Opferdienstes im Tempel trat nun nach rabbinischer Lehre, dass der dreimalige Gebetsdienst für jeden Tag. Und das trifft auch für jeden Schabbat zu, ganz besonders aber für den Yom Kippur. Wer das jüdische Gebetbuch für den Versöhnungstag kennt, der wird von seinem Inhalt, der schier endlosen Länge der Gebete und der Tiefe ihrer Aussagen großen Respekt bekommen. Es gibt jüdische Menschen unter den Frommen, die sich der Ersatzfunktion des Versöhnungstages nach der Tempelzerstörung bewusst sind. Sie lieben ihren Yom Kippur, der von dem hebräischen Wort Kaper auch als Tag der Bedeckung bezeichnet werden kann. Denn so heißt es in den Psalmen 32 und 85, der uns alle unsere Sünden bedeckt. Und sie hoffen darauf, dass der Tempeldienst in den Tagen des Messias wieder aufleben wird. Das wird ein Dienst sein, an dem dann in Vollkommenheit auch die Völker teilhaben dürfen. Bis zu den Tagen der Erfüllung aber wird es Israel vorbehalten sein, seinen Jom Kippur stellvertretend auch für die Völker zu begehen. Denn auch sie stehen wissend oder unwissend vor dem Herrn, dem Weltenrichter, sind der Buße und der Versöhnung bedürftig. Deshalb wird am Nachmittag des Jom Kippur im Musaf-Gottesdienst der Prophet Jona gelesen, der zu Ninive gesandt wurde, damit die nichtjüdischen Menschen dieser Stadt durch Umkehr und Reue gerettet werden könnten. Wenn am Abend sich die Tore des Jom Kippur schließen, wie einst die Tempeltore, dann werden auch bei Gott die Bücher über die Schicksale der Menschen geschlossen. Was Gott bis zum nächsten Jahr bestimmt hat, das wird sich im Leben jedes Einzelnen erweisen. Und doch ist es, als ob dem, der sich in Reue und Buße vor Gott bemühte, eine Last genommen ist. Mit dem stillen Glanz des Friedens auf dem Antlitz zieht so mancher fromme Jude aus der Synagoge und grüßt seinen Nächsten mit dem Wunsch, dass er zu allem Guten eingeschrieben wurde und ein Gutjahr erleben möge. Shavuot Tov, Jom Kippur, der Tag, der für Juden Sühne schafft und deshalb auch Vergebung und Erlösung, so verstehen ihn heute moderne religiöse Juden, die in der Entwicklung und Entfaltung der rabbinischen Lehre eine Überwindung des Tempel- und Opferdienstes in ihrem Volk sehen. Für sie gilt, dass der Mensch der Sühne schafft auch Versöhnung empfangen wird. Deshalb, so meinen sie, bedarf es für Israel keines stellvertretenden Sühneleidens durch einen Erlöser. Dennoch hat es zu allen Zeiten jüdische Menschen gegeben, deren verängstigte Gewissen sich weder so noch anders beruhigen ließen und denen sehr wohl bewusst war, dass der Jom Kippur zwar mit Vergebungshoffnung endet, nicht aber mit Vergebungsgewissheit. Sühne zu schaffen, das ist der Dienst des Versöhnungstages. Aber es heißt, auch im Talmud, die Sühne erfolgt nur durch das Blut. Und im 3. Mose 17, Vers 11 heißt es, das Blut ist die Versöhnung, weil das Leben in ihm ist. Darauf verweist auch der Hebräerbrief im Neuen Testament. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Hebräer 9, 22. Und nun möchte ich das Letzte, was gesagt wurde, noch etwas deutlicher vorstellen. In den 10 Bußtagen sind die Synagogen weiß von diesen Tüchern, die von den Männern getragen werden. Dieser Gebetsschal, Gebettuch oder wenn er noch länger ist, dieser Gebetmantel ist das Leichentuch oder der Totenkittel des Juden. Unter ihm wird sein verweslicher Leib einmal beerdigt werden. Und im Grabe ruhen. Tag der Bedeckung. Kaper. Er hat sich bemüht, Jahr für Jahr Sünden auszuräumen, Schuld zu vergeben oder vergeben, sich vergeben zu lassen. Er weiß, dass wenn er an einem Yom Kippur-Gottesdienst oder an einem Bußtag-Gottesdienst teilgenommen hat und ihm sind über seinen Beten Missverhältnisse aufgegangen zwischen ihm und seinen Nächsten, dann kann er zum nächsten Gottesdienst nicht kommen, wenn er nicht vorher hingegangen ist und hat Schuld ausgeräumt, hat um Verzeihung gebeten und Verzeihung gewährt. Und er darf sich auch keinem Nächsten, der mit einer solchen Bitte kommt, entziehen. Denn nur in dem Maß, wie ich bereit bin, Schuld auszuräumen und das auch getan habe, wird mir Gott meine Schuld vergeben. Nicht mehr und nicht weniger. Und da Jesus ein guter Jude war, hat er seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, auch seinen Christen empfohlen, Gleiches zu tun. Wenn du zum Altar gehst und willst deinem Gott opfern, und auf dem Wege dorthin wird dir bewusst, dass ein Nächster etwas gegen dich hat, leg deine Gabe nieder, gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Oder noch viel deutlicher und einfacher: vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben. Aber ich sag's jetzt, wie es im Urtext heißt: vergib uns unsere Schuld, wie wir unseren Schuldnern vergeben haben. Haben, wie wir es getan haben. Nicht, wie wir es möchten. Das ist ja wie eine Gleichung, wie eine Waage, die auf beiden Seiten stimmen muss. Vergib, wie wir, nicht mehr und nicht weniger. Man kann sich mit dieser Bitte ins Gericht Gottes beten. Denn sie kann ja auch heißen: vergib uns so wenig, wie wir das tun. Vergib uns gar nicht, weil wir das in diesem oder anderen Falle nicht können oder wollen. Aber nun gibt es Schuld, die wir gar nicht mehr in der Lage sind auszuräumen. Da ist über unsere Schuld ein Nächster gestorben oder verzogen. Wir wissen gar nicht wohin, wo wir ihn jemals finden können. Da ist das nicht mehr möglich. Wir können zwar auf den jüdischen Friedhof gehen, am Grab eines, an dem wir schuldig geworden sind, beten und bittere Tränen der Reue weinen, Zeugen mitnehmen, dass wir es getan haben. Aber da ist keine Hand und keine Stimme, die uns noch erreicht. Da ist alles zu spät. Und das ist ja immer der große Schmerz der Trauernden an offenen Gräbern, dass ihnen bewusst wird, dass sie nichts mehr tun können an dem Verstorbenen. Kein gutes Wort mehr. Alles zu spät. Rebbe, was ist mit dieser Schuld? Die Antwort der Synagoge die hast du mitzunehmen in dein Grab. Aber du kannst sie bedeckt sein lassen, wie dein Leib mit diesem Tuch bedeckt ist. So lass sie bedeckt sein von Gottes Barmherzigkeit, damit du in Ruhe dem Tag der Auferstehung entgegenschlafen darfst. Aber wenn das große Schofar am Ende ertönt, die Gräber sich öffnen, die Toten auferstehen und ins Gericht Gottes gehen, dann steht die nicht ausgeräumte Schuld ebenfalls aus dem Grabe auf und steht im Gericht Gottes zwischen mir und dem Herrn. Was dann, Rebbe, was dann? Die Antwort der Synagoge, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Wir können nur hoffen, dass dann Gottes Barmherzigkeit größer ist als alle nicht ausgeräumte Schuld in unserem Leben und dass er gesehen hat, wie wir uns von Yom Kippur zu Yom Kippur gemüht haben, Schuld auszuräumen und dass er das in Rechnung stellt. Und so endet kein Yom Kippur mit den Worten: Geht hin im Frieden Gottes, im Shalom Gottes, euch sind eure Sünden vergeben. Im Namen Gottes. Das darf kein Mensch sagen, dazu ist kein Mensch berufen. Vergebungshoffnung, ja. Vergebungsgewissheit, nein. Nun stellen Sie sich mal den Skandal vor. Unter den Frommen in Israel, als da einer stand und sagte: Stehe auf, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Welche Anmaßung! Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Das, was einmal am Ende der Zeiten, im Beginn des messianischen Heils für alle geschehen wird, nimmt Jesus vorweg in die Gegenwart. Ins Heute. Heute. Das ist die für Juden skandalträchtige Botschaft des Evangeliums. Und doch, das Heil, das uns zur Gewissheit werden darf in unserem Leben. Sie kennen alle ein Lied, dass Sie gerne zur Advents- oder Weihnachtszeit singen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Amen. Wir danken dir, lieber Herr Christ, du Heiland unseres Lebens, du Sühner aller Schuld, Wir danken dir, dass du für uns gestorben bist, dass dein Blut uns reinmachen darf von aller unserer Sünde. Wir danken dir, dass wir durch dich Heil und Leben empfangen haben und dass es sich wiederholt Tag für Tag. So gehen wir im Leben und im Sterben deinem großen Tag entgegen. Begleite uns, lass nicht von uns, halt uns an deine Hand. Amen.